von Meilen und Zeilen. Abenteuer direkt aufs Ohr. Der Podcast des Delius Glasing Verlags mit Tim Kruse.
Heute geht's in Meilen und Zeilen um eine super Erfindung. Und zwar um den Minutenmarathon. Also nicht 42,195 Kilometer laufen, sondern 42,195 Minuten. Dirk von Gehlen hat den Minutenmarathon erfunden und das Buch geschrieben: Minutenmarathon von 0 auf 42,195 in 8 Wochen. Der psychologische Trick dahinter, behaupte ich mal, ist, ich fühle mich nach 42,195 Minuten schon fast so wie ein Champion, der genau die Strecke in Kilometern gelaufen ist. Ist das so die Idee dahinter, Dirk?
Exakt, du hast es genau auf den Punkt gebracht. Genau so habe ich mich gefühlt, als ich, das ist jetzt glaube ich 4 Jahre her, nach einem Lauf heimkam und 42,19 auf der Uhr stehen hatte. Also stimmt nicht ganz, aber ich hatte 42,1 irgendwas und dachte, weil 1,9 geht ja nicht auf einer Uhr. Also stand es halt und es stand auf dem Minutenfeld. Und ich dachte, ach, wie cool wäre das, wenn das jetzt die Distanz gewesen wäre. Ich hatte bis dahin noch keinen Marathon gelaufen, keinen klassischen. Und bin dann mit dieser Idee beschwingt nach Hause gegangen, habe mich noch vor dem Duschen im Netz umgeschaut und habe gesehen, die Domain Minutenmarathon ist noch frei. Und beim Duschen entstand dann die Idee, eigentlich ist das eine super Einstiegskategorie für alle, die mit dem Laufen beginnen wollen.
Ja, das ist super. Das ist so eine dieser perfekten Ideen, wo du dich ja auch so gut positionieren kannst mit. Ja, dann hast du es. Und ich nehme an, dass das Buch sich auch gut verkauft hat.
Nach allem, was ich gehört habe, zumindest so gut, dass wir ein zweites Buch jetzt gemacht haben, das dieser Tage erscheint.
Schön, dass du meine Brücke baust, aber du bist ja Journalist, du weißt, wie es geht.
Nein, ich habe ganz tolles Feedback bekommen, sowohl über die Buchverkäufe als auch über den Minutenmarathon-Newsletter, den es bei der SZ gibt, den ich schreiben darf. Ganz tolles Feedback von Läuferinnen und Läufern, die diese Challenge mitmachen wollten. Also Menschen, die vorher nicht gelaufen sind und die damit ihren ersten Marathon bewältigt haben. Und jetzt haben wir das gemacht, was dann sozusagen logisch danach kommt. Wir haben das ausgedehnt auf den klassischen Marathon.
Genau, du hast dann Marathon-Fitness geschrieben, ohne Druck auf 42,195 Kilometer. Wie bist denn du zum Laufen gekommen? Also was ist deine Geschichte, dass du dich plötzlich so als der Laufexperte hervorgetan hast?
Ja, das ist tatsächlich, wenn ich jetzt so zurückblicke, fühlt sich es auch komisch an, weil ich 3 Phasen hatte. Erst habe ich Laufen gehasst.
Das schreibst du ganz hervorragend auch als Kind, als Fußballer, einmal die Woche durch den Wald laufen. Oh, schrecklich. Ging mir haargenau so.
Sehr gut. Nein, ich hielt mich natürlich für, vielleicht ging es dir auch so, für einen wahnsinnig talentierten Fußballer. Ich habe mich natürlich in meiner Fantasie in der Bundesliga gesehen.
Ich auch. Also wir sind auch, du bist auch Westfale, oder?
Ja, ich komme aus Mülheim an der Ruhr.
Ja, genau. Und ich komme aus Detmold ursprünglich.
Oh, sehr gut.
Ja. Ich spielte auch in der Kreisauswahl und dachte, ja, also Schalke, das schaffe ich locker, war dann halt nichts. Ne?
Ich bin nicht mal bis zur Kreisauswahl gekommen, weil ich eben in das E-Jugendtraining, das mit dem Laufen fand ich halt eben blöd.
Ja, deshalb bin ich ins Tor.
sehr gut.
Ich war Torwart. Dann kannst du das Laufen nicht ganz sparen, aber du kannst zumindest runterfahren.
Den Trick hätte ich können sollen, den kannte ich damals noch nicht. Nee, ich habe das wirklich nicht gemocht und es war mir fast zuwider. Und dann habe ich es eher durch Zufall, ich habe eine Fahrrad-Alpenüberquerung gemacht, als ich eigentlich nicht fit genug dafür war und hat man ein Jahr vorher gedacht, ein bisschen Sport musst du machen und bin da so als völlig private Sache ins Laufen gekommen. Ganz wahnsinnig kurze Strecken, also alles, was auch den Minutenmarathon ausmacht, eine halbe Stunde mal laufen, maximal eine Stunde. Und dann kam dieser ganze Pandemie-Kram, alle Fitnessstudios, alle Sportmöglichkeiten, alles Fußball wurde eingeschränkt. Und ich habe festgestellt, dass das, was ich da so immer nebenher ein bisschen gemacht habe, für mehr taugt. Und dann habe ich auch angefangen, drüber zu schreiben, bin besser geworden, wobei ich sehr bewusst darauf hinweisen will, dass ich damit keine messbaren Zeiten meine, sondern es ist für mich viel selbstverständlicher geworden zu laufen. Ja, und so sind dann diese beiden Bücher daraus entstanden.
Du schreibst, um das nochmal zu wiederholen, für die Süddeutsche Zeitung die Laufkolumne.
Genau.
Das ist ja, also die Süddeutsche ist ja für sowas nicht bekannt. Wie ist es dazu gekommen? Kam das durch Corona, dass sie gesagt haben, du, plötzlich läuft die halbe Republik, da müssen wir was drüber machen?
Das war der tatsächliche Test. Also ich hatte diesen Moment, ich komme an und habe diese Zeit auf der Uhr Und ich war damals für Innovation in dem Haus zuständig. Dann habe ich diese Idee vorgeschlagen. Und da zu der Zeit ja eh alles ein bisschen durcheinander war, hat man gesagt, probieren wir es aus. Und es gab ja wirklich einen krassen Laufboom. Davon haben wir auch profitiert. Und dann hat sich das immer so weiterentwickelt. Und es ist wirklich wie ein Long Run. Wenn es läuft, dann läuft es so. Natürlich gibt es auch immer mal Dellen, aber das hat sich, es ist nicht geplant gewesen. Und wir haben wirklich ausprobieren wollen, interessieren sich Menschen, die die Süddeutsche lesen, auch für Laufsport. Und das hat sehr gut bisher funktioniert und läuft immer weiter.
Bei mir ist es so, also ich laufe immer, ich wohne ja in Kiel und laufe immer an der Förde entlang. Und während Corona war es wirklich unglaublich, was los war. Und es ist aber extrem abgeebbt. Also ich würde sagen, da läuft vielleicht noch ein Drittel. Geht dir das in München auch so?
Ich habe eher umgekehrt, also es ist objektiv weniger geworden, das würde ich auch sagen. Ich habe aber noch einen besseren Blick für Läuferinnen und Läufer, deswegen sehe ich trotzdem immer noch wahnsinnig viele gefühlt. Ich bin auch jemand, der Läuferinnen und Läufer, wenn ich selber laufe, auch immer grüßt, was dazu führt, dass ich also bestimmt 8-mal keine Reaktion bekomme von 10 Grüßungen, aber 2-mal totale Begeisterung. Also ich habe so ein Läuferinnen-Magnet irgendwie in mir verbaut. Also ich gucke schon sehr genau. Aber es stimmt, es ist weniger geworden, der Hype ist weniger geworden. Es bleibt aber trotzdem ein faszinierender, toller Sport, um diese Phasen, die ich gerade angefangen habe, abzuschließen. Ich bin jetzt, glaube ich, in so einer Phase, wo ich sehr glücklich einfach so für mich und für meine geistige Zufriedenheit und Gesundheit laufe. Und das freue ich mich immer, wenn ich andere sehe, die auch gerade laufen, weil ich mir erhoffe, dass es denen dabei auch so gut geht wie mir.
Bei mir ist es immer noch so, dass ich stark auf die Uhr gucke, auf jeden Fall eine 6er-Pace hinkriegen muss, auch wenn es mir noch so schlecht geht. Und würde davon eigentlich gerne wegkommen, finde es dann aber irgendwie wieder gut, wenn ich es dann doch geschafft habe, mein Ziel in einer bestimmten Zeit geschafft zu haben. Wie ist das bei dir? Bist du davon los?
Also nicht ganz, aber ich habe das Buch unter anderem auch dafür geschrieben, damit ich davon loskomme. Und es ist für Menschen wie dich auch, obwohl du wahrscheinlich sportlicher bist als ich, auch eine zumindest interessanter Impuls da drin enthalten. Nämlich der, den ich mir ein bisschen abgeguckt habe von dem Autor und sehr großartigen Sportautor Ronald Reng, der ganz viele tolle Fußballbücher geschrieben hat, auch ein Laufbuch. Ja. Und der hat mir, als ich ihn mal gefragt habe für eine Umfrage, was sein bester Marathon-Tipp ist, hat er mir gesagt, er sei noch nie in seinem Leben Marathon gelaufen und sein Tipp wäre, trainieren Sie für einen Marathon, aber laufen Sie ihn dann nie. Das ist das Gesündeste, was Sie tun können. Und dahinter steckt der Gedanke, zieh mal den Ärmel über die Uhr, lauf für dich selber, komm wieder dahin, was Laufen mal so ursprünglich war, nämlich eine Beschäftigung mit dir und der Natur und versuch die Dinge auszublenden. Ich weiß, mir geht es selber total so, wie du es gerade beschreibst, da guckt man vielleicht auch noch bei Strava und man hat eine Anforderung an sich und will was erfüllen und so. Mir geht es am besten aber nach dem Laufen immer, wenn ich irgendwie in mich reinspüre. Es klingt jetzt so ein bisschen esoterisch.
Völlig in Ordnung, du. Ich habe ein Buch über Spiritualität und so geschrieben. Ich und die Leute, die uns zuhören, auch.
Und das ist der Impuls, den ich damit geben will. Also mein Ziel bei jedem Lauf ist, du sollst danach besser gehen als davor.
Ja.
Und manche Leute erreichen das über Zeiten, ja, aber ganz viele Leute haben so einen Punkt, wie du ihn gerade beschrieben hast, dass die Zeiten ihnen dabei vielleicht im Weg stehen oder sie blockieren oder die Zeiten auf einmal ihre Laune bestimmen. Und wer an dem Punkt ist, sollte vielleicht einmal nachdenken.
Bei mir ist es häufig so, dass ich mich danach auf jeden Fall besser fühle als vorher, aber ich glaube oft einfach nur dadurch, dass ich es gemacht habe, dass ich mir also selbst den Arschtritt verpasst habe, meine, was weiß ich, 7, 8, 9, 10 Kilometer gelaufen bin, um dann wieder anzukommen zu sagen so, oh, super, ich habe es geschafft. Also das alleine gibt mir halt ein gutes Gefühl.
Das ist natürlich per se erstmal super, wenn du dieses Gefühl hast, aber das ist ja unabhängig von Zeiten, oder?
Ja, dann kommt halt für mein Wohlgefühl oben drauf. Ach, guck mal an, du hast irgendwie eine 5,45er gelaufen.
Ja, ja.
Also wie du merkst, ich bin kein sehr schneller Läufer.
Ja.
Aber das ist für mich gut, weil ich ja, wie gesagt, nur Torwart war. Für mich ist alles unter 6 Minuten hervorragend.
Ich habe, während ich dieses Marathon-Fitness-Buch geschrieben habe und für einen Marathon trainiert habe, also das Buch ist ein Marathon-Trainingsbuch, trotz allem. Ich spoilere jetzt mal nicht, ob ich den dann auch wirklich gelaufen bin oder nicht.
Seite 142 kommt es vor, um das genau. Nur kurz zu sagen.
Man kann 12 Wochen für den Marathon trainieren. Ich habe dabei das, eine Perspektive gelernt, die ich von dem zweiten Buch, das ich empfehlen will, Why Running Matters, das gibt es nur auf Englisch, von Ian Mortimer. Und der sagt da drin, erst läufst du für deine Fitness, dann läufst du für die Leistung und dann läufst du für den Sinn. Und weil du gerade gesagt hast, dass es erlaubt ist, ein bisschen pathetisch oder esoterisch zu sein, ich glaube, dass die Phase für den Sinn zu laufen vielleicht so ist, dass man dann sagen kann, die Zeit ist mir egal. Es fühlt sich schöner an, eine gute Zeit auf der Uhr zu haben. Das verstehe ich total. Aber ich glaube, es gibt einen Punkt, der da drüber ist, wo du dann eigentlich nicht mehr auf die Zeiten gucken musst. Es gilt zumindest für Leute, die hobbymäßig laufen. Also wenn du jetzt natürlich Profisportler bist oder so, ist das sicher was anderes. Aber für Leute, die jetzt klassischerweise hier zuhören, glaube ich, tut's gut, manchmal einen Ärmel über die Uhr zu ziehen. Die Uhr wegzulassen ist übrigens ein doofer Tipp, weil ich möchte schon, dass am Ende des Monats es dann auch weiter zählt, was ich gelaufen bin und so. Also ganz ohne Uhr würde ich, oder ganz ohne Zählen würde ich nicht laufen.
Ja, ich weiß haargenau, was du meinst. Ich bin mal die ganze Donau gepaddelt, Stand-up.
Krass.
Also vom Schwarzwald ins Schwarze Meer, 3000 Kilometer, und ich hatte 2 Monate Zeit.
Okay.
Ja, also 60 Tage. Das heißt, ich musste am Tag 50 Kilometer machen, um es zu schaffen. Und habe am Anfang immer auf die Kilometeranzeigen geguckt, ja, die sind an der Donau angeschlagen
Ja.
Und das hört dann, je weiter man nach Osten kommt und je chaotischer quasi die Infrastruktur wird, hört dann da irgendwann auf. Und ich hörte auch endlich auf, mir Gedanken über diese blöden 50 Kilometer zu machen. Und am Ende bin ich sogar 80 Kilometer mal an einem Tag gepaddelt.
Krass.
Weil ich, es war völlig egal, wie viel ich paddle, ich war einfach nur noch Paddler.
Ja. Ja.
Und das ist im Grunde das, wo du wahrscheinlich beim Laufen auch hinkommen möchtest oder teilweise auch bist.
Exakt.
Es geht nur noch darum, der Läufer zu sein.
Ich habe mal irgendwann geschrieben, ich glaube, in dem Buch steht es auch, am besten bin ich oder fühle ich mich, wenn ich vergesse, dass ich laufe. Und das hast du gerade super mit diesem Bild zusammengefasst. Ich habe dafür einen Song von den Ärzten entdeckt. Der heißt ärgerlicherweise Lied vom Scheitern. Ich finde, er hat gar nichts mit dem Scheitern zu tun. Aber da drin gibt es die schöne Stelle, du bist immer dann am besten, wenn es dir eigentlich egal ist. Und das ist was für mich total gilt, wo ich merke, dass es für viele andere Leute auch gilt.
Ja.
Ich merke, wenn ich darüber rede, aber auch, dass es Menschen gibt, denen das zu low ist oder die mehr Reiz brauchen, die sagen, nee, ich bin da kompetitiver aufgestellt. Aber meine Perspektive, meine, ich mache es jetzt mal groß, Philosophie des Laufens ist, genau diesen Punkt zu erreichen, den du gerade beschrieben hast, dass man sozusagen eins wird mit dem Sport, den man gerade macht und ihn dann im besten Fall vielleicht sogar vergisst und gar nicht mehr merkt, dass man gerade läuft.
Ich finde das super schön, dass du das so sagst. Und ich hatte ein bisschen Angst, ich kannte dich ja nicht, dass wir hier einen sehr fachlichen Laufdiskurs machen müssten. Und ich finde, jetzt kommen wir ja schon ins Philosophische rein. Und das liebe ich an diesem Podcast, dass das manchmal passiert. Am Ende geht es ja im Leben darum, dass wir, also wenn wir so weit gehen wollen, wie Siddhartha, am Ende nur noch am Fluss sitzen und mit dem Fluss sind.
Ja.
Fertig.
Ja. Also wenn wir, das ist super, dass du das da hinführst, weil ein bisschen ist das der Grund, warum ich ein Buch schreiben wollte zu dem Thema. Ich bin sicher nicht der beste Sportexperte und ich bin sicher nicht der beste Experte für deine anaerobe Schwelle oder kann dir auch nicht sagen, wie du deine VO2 Max am besten optimierst. Da gibt es sicher bessere Bücher. Ich kann aber vielleicht einen kleinen Tipp geben, wie du mit dir selber laufend in eine Form von Gleichgewicht oder vielleicht sogar Zufriedenheit kommen kannst. Und das kann ich deswegen tun, weil das bei mir geglückt ist, weil ich festgestellt habe, als jemand, der diesen Laufsport immer gehasst hat, weil ich immer dachte, also ich bin immer viel zu schnell gelaufen, weiß ich heute, was übrigens die meisten Menschen tun, die größte Leistung beim Laufen ist langsam laufen lernen, auch wenn man besser werden will übrigens. Und ich habe gemerkt, dass ab dem Punkt, wo ich das getan habe, dass ich ein Level erreicht habe, ich will nicht von Runners High reden oder so, sondern ein Level von Zufriedenheit, das dazu führt, dass ich Laufen nicht mehr als eine Verpflichtung empfinde, sondern umgekehrt die Tage schade und traurig und manchmal sogar verschenkt finde, an denen ich nicht dazu komme, wenigstens kurz zu laufen. Was auch dazu führt, dass ich zum Beispiel hier in meiner Nachbarschaft die Leute, glaube ich, mich für komplett Gaga halten, weil ich immer in Laufklamotten im Supermarkt bin. Also ich habe mir zum Beispiel angewöhnt, immer, wenn ich abends noch was einkaufen muss, zum Supermarkt zu joggen.
Und, wie weit ist denn der weg?
Ja, wenn ich ihn kurz laufe, sind es nur 800 Meter, aber es gibt schöne Varianten. Gerade auf dem Hinweg laufe ich dann ein bisschen und dann tue ich halt in den Laufrucksack die Milch und was man halt so braucht. Und das fühlt sich sofort ganz anders an, selbst wenn man eigentlich keine Zeit hat. So. Und das ist für mich Laufen, das ist der Zauber von Laufen. Das kann man in einen Marathon überführen und man kann dabei sehr fit werden, marathonfit kann man damit werden, aber man muss nicht, sondern man kann, ist auch ein toller Läufer, eine tolle Läuferin, wenn man am Ende vielleicht keinen Marathon oder keinen Halbmarathon läuft, sondern für sich zur Zufriedenheit laufen kann.
Genau, dein Zitat von Ronald Renk eben, trainiere, als ob du auf einen Marathon trainieren wollen würdest, aber lauf ihn nicht, weil Marathonlaufen eventuell auch wirklich nicht gesund ist.
Das ist interessant. Ich habe ein bisschen, wenn man so ein Buch macht, schreibt, macht man ja dann das, was auch korrekterweise Ratschläge sind. Also ich habe so einen Fitness-Check gemacht. Und das ist dann interessant, wenn man mit den Ärztinnen und Ärzten spricht. Ich habe den einen wirklich konkret konfrontiert und gesagt, jetzt mal unter uns, ist es gesünder, einen Marathon zu laufen oder ihn nicht zu laufen? Und dann sagt er, nee, eigentlich, wenn Sie mich so direkt fragen, ist es nicht gesund, einen Marathon zu laufen. Also man kann das tun und es ist, wenn das einmal im Leben ist und auch zehnmal, bestimmt nicht jetzt sozusagen nachhaltig schlimm, aber es ist jetzt nicht komplett unproblematisch. Und das war ein interessanter Punkt, den ich auch in dem Marathontraining für mich festgestellt habe. Ich laufe gerne auch einen Halbmarathon und den laufe ich so und das ist auch okay. Also so eine Grundfitness habe ich mittlerweile. Was aber interessant ist, ist, dass man beim Marathontraining eigentlich davon abrät, einen Probelauf zu machen. Und das hat mich total irritiert, weil das so war ich immer geprägt. Wenn ich was machen will, mache ich dafür eine Probe.
Genau, eine Generalprobe.
Richtig. Und das ist eigentlich sozusagen, weil der Körper, wenn du das in einem Marathontrainingsprogramm machst, sich eigentlich nicht mehr davon erholt. Und das wiederum war dann zumindest für mich, es sind sicher Leute dabei, die jetzt heute zuhören, die sehr viel sportlicher, kompetitiver und wettkampforientiert sind. Das finde ich auch super und sollen sie auch tun. Aber für mich war das so ein Punkt, wo ich dachte, vielleicht ist es gar nicht mein primäres Ziel, meinen Körper so zu ermüden, dass er sich dann davon so lange erholen muss. Vielleicht ist mein primäres Ziel, eher in einem Bereich zu bleiben, wo ich auch mich selber gesund fühle. Und deswegen ist der Marathon, also wie gesagt, ich spoilere es noch nicht, aber es ist in dem Marathonbuch aus zwei Perspektiven. Es geht nicht nur darum, um jeden Preis einen Marathon zu laufen, sondern das vielleicht größere Ziel ist, zur Zufriedenheit zu laufen. Und da gibt es so zwei, drei Tipps in dem Buch.
Genau, zum Beispiel den Selbstwirksamkeitserfahrungstipp. Also das ist ein sehr schwieriges Wort. Also auf gut Deutsch schreibt Tagebuch.
Ja, versuche zu dokumentieren, was du schon erreicht hast. Wir neigen, oder ich habe das Gefühl, dass es eine deutsche Krankheit ist, immer auf das zu gucken, was fehlt. Also nicht zu sagen, das und das habe ich schon erreicht, sondern immer noch zu sagen, ja, ich bin noch nie einen Marathon gelaufen oder ein Ultra habe ich noch nicht geschafft oder das nicht. Und in der Psychologie gibt es eben, da kommt der Begriff her, den Trick, auf die Dinge zu schauen, die man schon erreicht hat. Und bei mir hat sich dieses Gefühl eingestellt und das ist ein bisschen das, was du vielleicht auch kennst, wenn man dann am Ende von einem Lauf auf die Uhr guckt und denkt, krass, jetzt bin ich heute doch wieder so und so viel gelaufen. Und das kann für jeden eine andere Zahl sein. Es geht da nicht um die objektive Zahl, sondern es geht um das Gefühl, sich selber zu zeigen, was man geschafft hat. Genau. Und das tun Tracker automatisch. Man kann das aber auch in ein Buch schreiben. Und deswegen finde ich so eine, was läufst du in einem Monat Diskussion eigentlich für mich interessanter als wie viele Marathons bist du schon gelaufen oder was läufst du für ein Pace? Weil, das wollte ich noch schnell zu deiner Pace sagen, ich glaube, dass wir alle viel, viel langsamer lernen müssen zu laufen, weil wir immer denken, und das ist der, ich habe gerade schon mal kurz erwähnt, der Standardfehler, dass wir immer denken, Laufen müsste anstrengend sein. Dieser Flow-Aspekt und auch das, was du gerade vom Stand-Up-Paddeln erzählt hast, der stellt sich meiner Erfahrung nach dann besonders gut ein, wenn es ein Punkt ist, der eben nicht zu anstrengend ist.
Ja, gebe ich dir total recht. Ich finde das mit der Selbstwirksamkeit total gut und dieser Erfahrung, weil man sich durch die eigene positive Erfahrung selber belohnt. Und ich glaube, das merkt sich das Unterbewusstsein.
Absolut.
Und will diese Belohnung wieder. Ja, das ist wie Süßigkeiten essen.
Also, genau.
Im Grunde wird man irgendwann, das ist ja das, wovon dann eben auch viele negativ sprechen, man wird dann irgendwann laufsüchtig quasi.
Ja.
Aber mein Gott, es gibt wirklich schlimmere Süchte, wie ich selber weiß. Also wir leben in so einer negativ geprägten Welt. Ja, und wir Journalisten, wir sorgen dafür, dass es auch nicht unbedingt besser wird, muss ich eben auch dazu sagen.
Wir beeinflussen mit dem, was wir denken und worauf wir achten, ganz stark, wohin Energie fließt. Also das steht wahrscheinlich sogar auch in deinem Meditationsbuch, Energy flows where attention goes. Also unsere Energie geht dahin, wo wir unsere Aufmerksamkeit hinrichten. Das gilt übrigens auch fürs Laufen. Wenn ich loslaufe und die ganze Zeit mir selber sage, wie anstrengend es ist,
Der erste Kilometer ist aber auch immer anstrengend.
Das stimmt, Aber das meinte ich mit dem, also mir hat es zum Beispiel brutal geholfen, mit jemand anders zu laufen, mich zu unterhalten. Das ist, hilft beim Tempo reduzieren, bei allem, wenn man sich unterhält, total super. Ich habe aufgehört, mich über Leute aufzuregen, die mit Headset joggen und telefonieren, weil ich nachher gedacht habe, eigentlich machen die es viel richtiger, weil die erstens unterhalten sie sich im Wortsinne und zweitens, dadurch, dass man redet, drosselt man seine Geschwindigkeit. Mhm. Das Ablenken kann gut sein, um in einen Lauffluss zu kommen. Ich höre zum Beispiel Bundesliga-Fußball, Live-Reportagen von Bundesliga-Fußball während des Laufens.
Also du musst immer samstagnachmittags laufen.
Ich laufe ganz oft samstags nachmittags, im Sommer manchmal auch abends, Spiele freitags. Mein Körper denkt dann nämlich, ich darf es nicht so oft erzählen, weil dann hört das und dann klappt es vielleicht nicht mehr. Mein Körper denkt, ich würde mitmachen. Also weißt du, du hast ja dieses, du kennst es ja aus eigener Biografie, diese Live-Atmosphäre und die ist ja in einem Radiokommentar nochmal extra, dann hörst du auch das Publikum. Ja. Und du läufst dann und es ist so krass, wenn dann, ich bin Fan vom VfL Bochum, deswegen passiert es nicht so oft, aber wenn meine Mannschaft ein Tor schießt.
Immerhin erste Liga im Moment.
Ja, hoffentlich noch ewig, aber ja.
Sieht gerade nicht so aus, aber egal.
Ja, es ist aber, es geht ja auch dran zu glauben. So.
Ja, nein, ja, ja.
Aber die Power ist so krass, wenn du merkst, da fällt jetzt ein Tor, was da für ein Schub durch mich durchgeht, das ist... Und das kann man selber sich sozusagen bauen. Was da übrigens auch super zu funktioniert, ist, an Volksläufen teilzunehmen. Das macht so viel Spaß, weil da Menschen eben nicht um die Wette rennen. Das habe ich früher immer gedacht. Und so habe ich auch den Sport für mich früher interpretiert und mochte das nicht. Aber eigentlich feiern Menschen da gemeinsam die Freude am Laufen.
Ganz genau.
Deswegen ist es so toll. Ich habe in dem Buch auch extra einen Bekannten von mir interviewt, der ist so Supporter für Amateur-Events. Also das, was wir vom Fußball kennen, dass da Leute mit Profis mitreisen. Der steht halt bei Triathlon-Veranstaltungen und auch bei vielen Lauf-Events am Rand und supportet Leute. Und das hätte ich mir früher nie gedacht, was das auch für eine tolle Wirkung auf mich selber als Läufer hat. Ich bin letztes Jahr Tegernseelauf mitgelaufen, eine wahnsinnig schöne, tolle Strecke. Es war allerdings katastrophales Regenwetter und viel zu kalt. Und da stand ein Mann am Rand nach 7 Kilometern, hatte ein Kind auf dem Arm und das Kind hielt ein Schild hoch, auf dem stand drauf, habt Spaß.
Super.
Und das war, also besser konnte man nicht zusammenfassen, weshalb ich dieses Buch schreiben wollte, weil das nicht zu vergessen, darum geht es in dem Buch. Also auch wenn du besser laufen kannst, wenn du schon aktiver bist, mit Spaß zu laufen, Spielfreude zu haben, das ist der Begriff, den ich dafür verwende.
Mhm. Ja, ich habe es früher oft gemacht. Ich war 2014 im WM-Finale in Maracana im Stadion.
Oh.
Und habe, ja, das war eine sehr große Ehre,
krass,
das zuzugeben.
Okay.
Und habe danach ganz häufig, wenn ich Motivation brauchte, habe ich mir das Tor von Götze nochmal angeguckt.
Krass, okay.
Mhm. Und das hat so gewirkt. Also jetzt, ich brauche nur darüber zu sprechen und ich merke, ich kriege so Energie, dass ich auf die Uhr gucke und sehe, oh, wir müssen unseren Podcast beenden. Ich habe so Bock zu laufen und du ja gleich auch.
Ich freue mich auch, dass ich noch laufen kann heute. Ja, das ist super, Tim. Das ist von Jan Frodeno gibt es, dem Triathleten. Der hat mir in der SZ ein Interview gegeben, wie er selber sich so Mantras aufsagt. Und der beschreibt es so, wie du gerade den Götze-Moment beschreibst. Dass er sich Sachen quasi vorbereitet, so wie man sich vielleicht einen Energy-Riegel oder einen Traubenzucker mitnimmt für einen langen Lauf, nimmt er sich das für seinen Geist mit und nimmt es dann raus und sagt sich das immer wieder vor und holt sich das raus. Und das finde ich faszinierend, was man sozusagen mit Motivation und mit geistiger Kraft auch steuern kann. Also super Geschichte, mega cool.
Ja, ganz kurz auch für dich, in Kiel gibt es den Kiel-Lauf.
Okay.
Da nehmen über 10.000 Menschen dran teil. Also ist immer in der ersten Septemberwoche, am ersten Septemberwochenende. Mhm. Falls du mal Lust hast auf den Norden, da ist meist auch noch gutes Wetter.
Sehr gerne.
Bist du herzlich eingeladen und du kannst gerne den Marathon laufen. Ich bin mit 10 Kilometern glücklich.
Ich komme sehr gerne. Sowas finde ich nämlich super. Ich finde, an fremden Orten, jetzt war ich schon mal in Kiel, aber bin da nicht so zu Hause, zu laufen ist übrigens auch total toll. Das macht so viel Spaß, wenn man die Stadt anders wahrnimmt. Entweder bei organisierten Events oder ich habe immer Laufschuhe dabei, wenn ich so Dienstreisen machen muss und laufe wahnsinnig gerne in fremden Städten, weil das zeigt dir die Stadt nochmal anders. Also ich nehme die Einladung gerne an. Kiel-Lauf. Sehr gut.
Zum Schluss möchte ich, weil der Podcast ja Meilen und Zeilen heißt und es geht eben auch ums Schreiben und du bist ja nun Schreibprofi, ist das Schreiben für dich ähnlich wie das Laufen, dass du in einen Flow kommen möchtest, kommen solltest und es dann aus dir herausflutscht oder ist es für dich eigentlich immer ein Vergnügen zu schreiben oder musst du dir da auch manchmal richtig schlimm hinten reintreten oder wie ist es für dich?
Sowohl als auch. Also es ist tatsächlich alles von dem, was du gerade gesagt hast. Je nach Stimmung. Es gibt diesen schönen Moment, der größte Laufautor der Welt, Murakami, hat das mal gesagt, sozusagen ein Lauf zu beenden und ein Buch zu beenden sind beides wahnsinnig beglückende Momente. Ja. Und er vergleicht es mit der Geburt von einem Kind. Also ich habe es auch in dem Buch zitiert am Ende. Ich würde sagen, dass beides wahnsinnig viel Geduld braucht. Und ich habe mir angewöhnt, wenn ich über, also wir reden ja immer über Ausdauersport, ich finde den Begriff Geduldtraining statt Ausdauertraining eigentlich viel besser, weil der auch fürs Schreiben zutrifft. Also das, was man auf Zeilen macht, braucht die gleiche Geisteshaltung wie das, was man in Meilen macht. Bei dem einen nennen wir es halt immer Ausdauer. Es ist irgend so eine Form von dabei bleiben, von geduldig bleiben. Ja. Und Geduldstraining ist, glaube ich, was man auch außerhalb vom Sport gut brauchen kann. Also beim Schreiben auf jeden Fall. Also zumindest ich weiß nicht, vielleicht gibt es Menschen, die das als Sprint betrachten. Ich brauche da sehr viel Geduld und Ausdauer.
Ich auch, auf jeden Fall. Und ich finde, das mit dem Kinderkriegen kann ich nicht vergleichen, weil ich keine Kinder habe. Aber ich sehe das auch so. Und kann von mir auch sagen, dass ich sogar Lieblingskinder habe. Ist das bei dir auch so? Du hast ja, glaube ich, 9 Bücher ungefähr geschrieben.
Ja, ich mag sie alle. Sie sind sozusagen in unterschiedlichen Kontexten, passen sie dann unterschiedlich gut. Also ich hätte zum Beispiel nie gedacht, dass das Minutenmarathonbuch nochmal ein Brüderchen kriegen würde. Weil als ich losgelaufen bin, damals dachte ich, ja, ein Einsteigerbuch, das ist gut. Dass es jetzt sozusagen auch ein ambitionierteres Laufbuch gibt, ist der Tatsache geschuldet, dass ich das Kind habe auch wachsen lassen, wenn ich diese Metapher jetzt sofort wieder aufhöre, weil die passt dann, glaube ich, nicht mehr. Aber
irgendwie ist sie doch so schön und kitschig. Und komm, genau. Wir können auch mal kitschig sein.
Ja, genau. Also ich glaube, man muss sie wachsen lassen, die Kinder und die Bücher.
Und sich entwickeln lassen. Also wir geben sie dann ja raus in die Welt und dann hast du es nicht mehr in der Hand. Und das ist auch das Spannende, dass wir überhaupt nicht wissen, schlägt ein Buch an oder nicht, wird das erfolgreich oder nicht.
Genau. Und das Tolle ist aber, und deswegen ist das Buch allein jetzt schon für mich ein Erfolg, es verbindet mich als Autor mit neuen Menschen, die mir entweder schreiben, weil sie es gelesen haben, oder die mich in ihren Podcast einladen. Also wir hätten uns ja ohne das Buch nicht getroffen, Tim. Deswegen freue ich mich sehr. Das ist jetzt schon ein Erfolg, das Buch. Vielen Dank.
Ja, finde ich auch, Dirk. Ich danke dir auch sehr. Es war ein tolles Gespräch. Und ratzfatz ist schon wieder eine halbe Stunde um. Aber so ist das, wenn es läuft, wenn man im Flow ist.
Wenn man im Flow ist, genau. Es war super. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank. Viel Erfolg mit deinen Büchern.
Vielen Dank. Ja, ciao.
Das war von Meilen und Zeilen. Alle 2 Wochen neu, immer freitags. Wenn es euch gefallen hat, abonniert uns, liked uns, empfehlt uns. Oder schreibt uns an podcast@delius-klasing.de. Nur bei uns gibt's echte Abenteuer direkt ins Ohr.